Thank you. God bless you.
Danke, Bruder Rogers. Gott segne euch.
The Lord bless you, friend. Thank you, and you be seated just a moment. It always makes me feel good to feel welcome. That's kind of I'm a Kentuckian myself, you know,
and
I like to hear that making you welcome.
Ich mag es, wenn ich höre, wie er mich willkommen heißt.
Nice
und so ein nettes Willkommen in dieser Stadt unter euch, meine christlichen Freunde. Und deshalb fühle ich dankbar euch gegenüber, immer durch Bruder Rogers. Ich liebe ihn. Er ist ein wunderbarer kleiner Bruder für mich gewesen. Und er ist wirklich ein echtes Werkzeug in der Hand Gottes gewesen hier in Orangeburg. Ich schaue nur über die Straße, wo hier eine neue Gemeinde bauen wird, dort drüben. Und er sagte mir darüber am Frühstückstisch. Und es ist wunderbar zu sehen, wie ihr fortgeschritten seid. Und das zeigt, dass ihr die richtige Sache unterstützt. Und der Diener Gottes versucht sein Bestes, euch das Beste zu geben, den Menschen Gottes. Jede Versammlung würde einen solchen Pastor schätzen. Und zu sehen, dass eure Finanzen, die Zehnten, die Opfer und so weiter, dass es direkt in das Königreich Gottes geht, zum Guten des Königreichs Gottes, einen besseren Platz, nicht für ihn selbst, sondern für euch. Er hat die Schafe im Sinn, der Schafhirte hat das immer. Nur in Palästina oder dort im Orient, ich habe mich oft gefragt, über ein Gleichnis in der Bibel oder von Gleichnissen der Bibel, was einige von ihnen bedeuteten. Und ihr müsst fast in den Orient gehen, um herauszufinden, was die Bibel wirklich bedeutet. Manchmal, ich saß mit den westlichen Predigern und wir haben über einen Gedanken nachgedacht, was bedeutet das, was bedeutet jenes. Und wenn ihr jemals in das östlichen Länder geht und seht ihre unveränderlichen Gewohnheiten, dann findet ihr mehr über die Bibel heraus. Es wird euch, wurde mir ein neues Buch, nachdem ich in den Osten ging. Zum Beispiel, als Jesus sagte, in Johannes 10, glaube ich, ich bin die Türe zum Schaf, zur Schafhürde. Ich bin die Tür zur Schafhürde. Ich habe mich oft gefragt, wie meinte er es? Er stand an der Pforte und empfing die Menschen, wie sie reinkamen. Oder vielleicht stand der Schafhirte dort und zählte die Schafe, als sie reinkamen. Ich dachte, dass viele von euch, meine Brüder und Geistlichen, haben dasselbe gedacht. Aber wenn ihr einmal dort seid, findet ihr heraus, dass es anders ist. Es ist nicht, dass ihr die Schafe zählt, aber der Schafhirte selbst wird zur Tür. Es gibt dort ein Korall, einen Platz als Unterschlupf, und er bringt alle Schafe hinein, stellt sie dort hinein, dann geht er und legt sich quer zur Tür. Und der Wolf kann nicht hineinkommen, noch können die Schafe hinausgehen, ohne dass sie am Schafhirten vorbeigehen. Ich dachte, ist das nicht wunderbar? Seht, er ist die Tür zur Schafhürde. Seht, nichts kann zu den Schafen kommen, es sei denn, der Hirte erlaubt es. Und wenn wir den Hirten an der Tür haben, wie sicher und glücklich können wir sein. Satan kann euch nicht berühren, es sei denn, der Schafhirte lässt es zu. Seht ihr, was ich meine? Satan kann euch nicht berühren, es sei denn, der Hirte lässt es zu. Und all dieses wirkt zum Besten, was immer es auch sein mag. Seht, was ich meine. Und ich bemerkte einmal, ich bemerkte wiederum, der Schafhirte, nun, in diesem Land bedeutet Hirte nicht viel, ein altes Wort, aber dort ein Hirte über die Schafe, die Menschen leben mit ihren Schafen und der Hirte sorgt sich um sie. Einmal, während ich durch das Land ging, bemerkte ich dort im fernen Osten, in Indien, da hatten sie einen Hirten, der kam und brachte seine Schafe. Und ich dachte, an das Gleichnis, wo geschrieben steht, meine Schafe kennen meine Stimme. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Nun, das Schaf wurde geboren unter der Leitung des Schäfers. Er hörte, er kannte seine Stimme. Er wird auf die Stimme keines anderen hören. Er erlernt die Stimme des Hirten. Ein anderer Hirte mag rufen oder was immer sie tun wollen, aber es ist etwas mit diesem Hirten, das die Schafe erkennen. Seht, so ist es mit Gottes Schafen. fremden Stimmen, sie klingen nicht richtig und sie werden nicht gehen, das ist alles. Und wenn ein Schaf kann versucht werden, aber wenn er herausfindet, dass es der falsche Hirte ist, dann wendet es sich ab. Und ich bemerkte, wie die Schafe dem Beispiel ihres Hirten folgen. Er kam die Straßen hinab und da war eine kleine, enge Straße dort in den östlichen Ländern, die gemacht wurden in den Tagen der Wagen. Als sie Wagen hatten, um die Straßen zu gehen mit Reitern, sie sind sehr schmal, sehr selten findet ihr eine, dass sie so weit ist, sehr selten. Manchmal 12 Fuß breit die Straße. Nun, wie in Oslo, Norwegen. Die Straßen dort sind vielleicht nur 8 Fuß breit in der alten Stadt vor 1600 Jahren. Dann findet ihr heraus, sie hatten keine Autos wie in diesem modernen Zeitalter, wo sie durch die breiten Straßen drängen. Sie nannten sie breite Wege. Und wenn ihr dort steht in Chicago, ich dachte mir viele Male darüber nach, 3 oder 4 Linien gehen und das sind breite Wege. Und viele, und für viele Meilen weit wird eine Absperrung die Linien in eurem Verkehr trennen zu verschiedenen Zeiten am Abend und am Tag. Breite Wege. In den Tagen wäre eine solche Reihe eine komplette Autobahn gewesen. Aber sehen, wie der Hirte durch die Stadt hineinkommt, das war alarmierend. Dort kam eine ganze Menge Schafe, die ihm folgte. Nun, die östlichen Leute legen all ihr Essen auf die Straße, ihr Fleisch, alles. Ihre Frucht, was sie produzieren, liegt direkt dort auf der Straße. Und da haben sie ihr Geschäft. Sie halten dies direkt an der am Bürgersteig. Und es gibt keinen Bürgersteig, es ist nur eine Straße. Und jeder geht die Straße hinab. Und hier kommt der Schafhirte die Straße runter, geht und hinter ihm eine Reihe Schafe, einen Cityblock weit. Und diese Schafe gehen direkt an den Produkten vorbei und bewegen sich weder zu rechten noch zu linken. Sie halten ihre Augen auf den Hirten und bewegen sich weiter. Ich dachte, oh Gott, was der Chef Schafhirte führt. Nicht links oder rechts zu schauen, nicht versucht werden, dies oder das, sondern wandeln in den Fußspuren des Hirten. Sie wollen dem Hirten folgen. Ich bemerkte einmal, dort ein kleiner britischer Jeep fuhr herum und dort war ein Hirte mit vielen Tieren auf dem Hügel und er speiste sie und sie führten sie und nahmen sie zu Plätzen und sie hatten Schafe, Ziegen, Esel, Kamele und alles andere und sie speisten sie alle und sie grasten dort und der Hirte beobachtete sie. Nun, und der Hirte beobachtete sie. Und ich sagte, nun, ein Hirte, das bedeutet, ihr sagt alle, ein Hirte, ein Hirte, das bedeutet ein Schäfer. Aber er sagt, wisst ihr, was das Befremdende ist? Wenn der Abend kommt, dann schaue zu. All diese Schafe gehen direkt zu ihrem Hirten. Und er sagte, die Esel werden auf dem Feld bleiben verweilen. Die Kamele werden auf der Weide bleiben. Die Ziegen werden draußen auf der Weide bleiben. Aber die Schafe kommen direkt zum Hirten zurück, wenn es Abend wird. Warum? Denn die Schafe werden eingeschossen zum Abendzeit, um in Sicherheit zu sein. Ich sagte, Mister, sprech nicht so, sonst fange ich hier an zu preisen mitten auf der Straße. Seht ihr, der Abend kommt, viele von euch grasen an derselben Sache, aber nur die Schafe werden ihn erkennen. Seht ihr, was ich meine? Nur die Schafe, die Wiedergeborenen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Oh, heute liebe ich ihn, ihr nicht auch. Lasst uns jetzt zu ihm sprechen, bevor wir das Wort öffnen. Unser himmlischer Vater, wir kommen zu dir an diesem Sabbattag, draußen regnet es. Wir nennen es eine Dunkelheit, ein riesiges regnerisches Wetter. Aber wie konnte der Farmer die Pflanzen einpflanzen, wenn er keine Feuchtigkeit im Frühling hat? dann wäre keine Speise großgezogen würden, der Boden wäre trocken, die Menschen würden zugrunde gehen. Wir erkennen, das ist wie die Erfahrung eines Christen. Manchmal müssen wir durch schlimme Verfolgungen gehen, die Züchtigung des Herrn. Viele Dinge werden zurechtgebracht, damit wir Früchte tragende Christen werden. Manche von uns müssen zurechtgeschnitten werden, hinwegnehmen, es aus unseren Händen nehmen. Wir denken manchmal, oh Gott, was tust du mit uns? Aber er weiß, was er tut. So beten wir, Vater, dass du uns heute an uns abschneiden wirst, von dem Kleinsten zum Größten, dem Pastor. Gott, wir beten, dass du an jeden zurechtstutzen wirst. Nimm alles, was nicht wie du ist, Vater. Nimm die Dinge hinweg, die uns behindern, dass, davon, dass wir Früchte tragen. Der Tag kommt, wenn es dunkel wird, und dann wollen wir in die Schafhürde gehen. Wir möchten Schafe sein heute, Vater. Wir möchten genau den Fußspuren des Schäfers folgen. Er gab uns das Beispiel, und er sagte, ich kam nicht, um meinen Willen zu tun, aber den Willen dessen, der mich gesandt hat. Möge dies unser Motiv heute sein, Gott, den Willen Gottes zu tun, der uns errettet hat. Segne die Gemeinde heute und die Sonntagsschule in der ganzen Welt. Gedenke unser Herr an diesem kleinen Ort hier in Owensburg, wo wir heute, und segne dein Segen auf uns. Wir sind bedürftig und hungrig und dürsten nach Gerechtigkeit. Deine Verheißung ist, wir sollen gefüllt werden. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen.
In diesen Versammlungen werden wir Bruder Rogers besuchen, und es ist immer ein großes Vorrecht, hierher zu kommen, Bruder Rogers zu begegnen und hier die heiligen Menschen zu begegnen, den anderen Gemeinden in Owensboro und den Städten umher. Ich habe dies gelernt, egal ob er Chinese, Japaner, Koreaner, Deutscher, was immer ist, solange er ein Bruder oder eine Schwester ist, gibt es keinen Unterschied mit ihm. Wir sind alle Schafe der gleichen Hürde, und wir beobachten in verschiedenen Nationen durch die Welt. Als Kommunist kommt er in ein kommunistisches Land, wo ich gewesen bin, und da haben sie Gewehre gehabt, um die Menschen zurückzuhalten, und Soldaten, die sagten, ich muss mich beugen, und damit ich nicht erschossen werde, und sie bringen mich heraus in der Dunkelheit. Und wir bringen das Evangelium und bringen die frohen Nachrichten und die Freude des Herrn Jesus Christus. Und dann ist es wunderbar zu wissen, dass Jesus in der Milde all dessen ist, so süß, so gut und so teuer und so gerecht. Nichts, was uns alarmiert, sondern wir nehmen nur eine Botschaft. Und heute ist es ein Vorrecht, mit euch hier zu sein, in diesem Sportzentrum heute Nachmittag oder an diesem Abend in der Versammlung. Und wir beten, dass ihr alle einen Platz finden wird, wenn eure eigene Versammlung hier keine Versammlung hat. Dann könnt ihr hier sein, mit uns besuchen. Und wir sind. Und wir freuen uns, alles zu tun, was wir können, um euch zu helfen, eure Last ein bisschen leichter zu machen und diese Gemeinschaft einen etwas besseren Platz werden zu lassen, dass er das Rechte tut, ein bisschen leichter. Und einen Platz, wo es schwerer ist, das Verkehrte zu tun. Dafür sind die Versammlungen gedacht. Nun, heute, wir sprechen nur ein bisschen, ich habe eine schlechte Stimme und ich habe eine Vision in meinem Herzen. Ich dachte, diesen Morgen, wenn die vor der Sonntagsschule, dass bevor die Predigt heute Nachmittag ist, wenn Gott will, heute Nachmittag, ich möchte an diesem Abend über sehr außergewöhnliche Schriftstellen sprechen, bezogen auf die Zeit, in der wir leben. Und ich glaube, mit der Hilfe Gottes, das Thema, über das ich predigen werde, ich werde mich vielleicht einer anderen Weise nähern, eine der ersten Botschaften, die ich predigte, nach dem großen Heimsuchung des Heiligen Geistes vor ein paar Wochen. Und ich dachte, dass wir heute Morgen zusammen sind, nur eine kleine Gruppe von Christen hier, und wir würden Herz zu Herz miteinander sprechen. Und ich weiß, in dem Herzen eines jeden Menschen tief unten ist etwas, das verlangt danach, das Übernatürliche zu sehen. Hier, vor einiger Zeit war ich in einer Versammlung in Kalifornien, und ich trug ein Haarteil auf meinem Haupt. Und ich trug eine dunkle Sonnenbrille und hörte dann die Theologie eines Bruders zu. Sie Nun, sonst hätten sie mich erkannt. Ich saß mit Menschen neben mir, sie kannten mich nicht. Ich saß nur dort und ich schaute mich umher und hörte, wie sie über mich sprachen, aber sie wussten nicht, dass ich es war. Ich saß dort neben einem Mann, der mit einem umgedrehten Kragen, da war ein Prediger auf der Plattform, einer, der bekehrt ist zur göttlichen Heilung. Er predigte einige Zeit und er ging zurück und er ging dann zurück und hat sich umgekleidet, als er ein bisschen geschwitzt hatte, und dann kam er wieder zurück auf die Plattform. Und der große Mann saß dort, schüttelte seinen Kopf und schaute zu mir hinüber und sagte: Handelt ein Diener Christi so? Ich sagte: Ich bin hier nicht der Richter. Er sagte: Ich glaube, die Botschaft ist wunderbar. Er sagte: Bist du ein Christ? Ich sagte: Ja, das bin ich. Und er sagte: Nun, glaubst du, ein Diener Christi sollte so viel anziehen und sich so kleiden und so handeln? Ich sagte: Nun, gemäß meiner Meinung hat Gott Menschen in allen verschiedenen Kategorien, um Menschen zu greifen, die in verschiedenen Kategorien leben.
So he looked at me kind of strange, and he said, are you a Christian? I said, I'm a minister. He said, my name is so-and-so.
Und er sagte: Nun, der Mann dort, der hat 2 Eldorados jedes Jahr. Ich sagte: Nun, ich bin dankbar, dass Gott ihm gegenüber so gut ist. Und der Mann schaute mich ein bisschen befremdlich an, und er sagte: Bist du wirklich ein Christ? Ich sagte: Ja. Er sagte: Ich bin ein Prediger, mein Name ist so und so. Und ich sagte: Mein Name ist Branham. Und er sagte: Du bist doch wohl nicht der Branham, der für die Kranken betet? Ich sagte: Jawohl. Oh, sagte er, ich verstehe. Und er konnte sehen, warum ich den anderen Bruder unterstützte. Er sagte: Mr. Branham, bist du nicht ein Baptist? Ich sagte: Ich war es. Er sagte: Ich möchte dich etwas fragen. Ich bin ein Doktor der Theologie einer gewissen Gemeinde, ein Presbyterianer. Und er sagte: Weißt du was? Hier an der Westküste,
he said that cult Christian Science come in and broke up our church.
Er sagte: Weißt du was, wir Presbyterianer hatten die ganze Westküste fest in unserer Hand. Wir hatten die großen Gemeinden, die besten Versammlungen von irgendwelchen Gemeinden hier an der Westküste. Und er sagt: Weißt du, was uns auseinandergebrochen hat? Ich sagte: Nein. Er sagte: Der Kult der christlichen Wissenschaft kam auf und brach unsere Gemeinden auseinander. Und nun kommen die Pfingstler und brechen die der christlichen Wissenschaft auseinander, und alles andere kommt dazu.
And so now this Pentecostal group's coming in and breaking up Christian Science and everything. I said, mm-hmm.
Ich sagte, mhm.
I said,
ich sag, Doktor,
Doctor, do you know hungry children eat from a garbage can?
Weißt du, dass hungrige Kinder aus dem Abfalleimer essen werden, wenn sie wirklich hungrig sind?
If they're hungry?
Er sagte: Ich glaube, das stimmt. Ich sagte: Wenn ihr Presbyterianer, wie du gesagt hast, wie ihr wart, wenn ihr mit dem Wort Gottes verblieben wärt und den Kindern das Brot des Lebens gegeben habt, dann hätte der Kult euch nie auseinandergebrochen. Ihr habt einfach nachgelassen. Das ist alles. Die Menschen sind immer noch Menschen, und jeder versucht, über den Fohlen wegzuschauen. Er möchte zu sehen, woher er kommt und wohin er geht. Und wenn die Gemeinde des lebendigen Gottes das nicht hervorbringt, dann wird der Teufel Kulte aufrichten, damit die Menschen zu falschen Dingen gehen. Deshalb solltet ihr am Worte Gottes festbleiben, und sie werden alle noch Presbyterianer. Und das stimmt. Und so denke ich auch, und das ist mein Gefühl für die Menschen. Nun, ich möchte einen kleinen Text aus der Schrift lesen. Und vielleicht wird der Herr seinen Segen dazufügen. Ich werde meine Uhr hier auslegen, denn die Sonntagsschule wird bald dazukommen. Und dann haben wir noch eine Versammlung danach. Und ich dachte, ich würde nur ein bisschen sprechen von Herz zu Herz heute Morgen, ein bisschen an diesem Morgen in der Sonntagsschullektion. Und auf der anderen Seite, wo ich gestern gepredigt habe, aus 2. Könige vom 4. Vers. Und es war so, als Elia, der Mann Gottes, hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zum König und sagte: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Komm zu mir und wisse, es gibt einen Propheten in Israel. Nun, die Dinge, worüber wir heute Morgen sprechen wollen, oder die Sache, über die wir sprechen wollen, ist das Übernatürliche. Wir alle hungern nach dem Übernatürlichen. Ihr Methodistenbrüder seid hungrig nach dem Übernatürlichen. Ich habe einen Methodistenprediger mit mir, der hungert und dürstet nach dem Übernatürlichen. Ihr Baptisten hungert und dürstet nach dem Übernatürlichen. Alle von Ihnen tun es. Nun, sicherlich, wenn Gott immer noch Gott ist, dann ist er immer noch übernatürlich. Glaubt ihr das nicht? Er muss es sein. Nun, wir versuchen, Gott in eine prähistorische Zeit zu versetzen oder ihn als historischen Gott darzustellen, aber was nutzt ein historischer Gott heute? Was nutzt den Menschen heute der Gott des Elias, wenn er heute nicht mehr derselbe Gott ist? Nun, was lernt ihr über ihn in den Seminaren? Wenn es nun historische Daten sind und nicht dasselbe heute, dann lernt ihr besser über Agrarkultur. Um jemand zu helfen, dann lernt ihr besser, ein Architekt zu sein als ein Prediger, wenn er nur ein historischer Gott ist, nicht derselbe heute. Was nutzt uns der Gott Moses, wenn er heute nicht derselbe Gott ist? Denkt darüber nach in eurem Sinn. Einen Moment. Wir sind immer, besorgen uns immer über unsere Erfahrungen. Eine kleine Dame sagte mir gestern Abend, die heute in unserer Mitte ist, ein Prediger einer gewissen konfessionellen Gemeinde. Ich fragte sie, hat ihr Vater jemals ein Pastor in so und so gewesen? Sie sagte, Bruder Branham, mein Vater hatte nur eine Grundschulausbildung und sie haben ihm nicht zugelassen, in größeren Gemeinden zu dienen, denn seine Ausbildung war zu wenig. Nun, wirklich geistgefüllter Mann, aber die Organisation würde nicht unterstützen, egal wie viel Geist er hatte, denn er hatte nicht genügend Ausbildung. Da haben sie Gott gegenüber versagt. Petrus konnte nicht mal seinen eigenen Namen unterschreiben und er hatte die Schlüssel zum Königreich Gottes, die er ihm gab, Gott gegeben hat durch Jesus Christus. Aber wir schauen auf Ausbildung. Die Ausbildung ist fein, aber das wird in Schulen gelehrt. Die Gemeinde ist der Platz, wo wir von Gott wissen und von Gott lernen. Und das ist im Übernatürlichen. Und Gott ist übernatürlich und derselbe gestern, heute und für immer. Nun, wir wollen sehen und dieses vor unsere Menge heute Abend stellen, dass Gott immer noch der gleiche ist, der er zu allen Zeiten war. Die Menschen gehen von Gott hinweg, aber Gott bleibt derselbe. Seine Natur, seine Kraft, sein Verlangen ist immer das gleiche durch alle Generationen. Es verändert sich nie. Es ist immer dasselbe. Es sind die Menschen, die sich von Gott entfernen, nicht Gott von den Menschen. Sie verlieren ihren Glauben. Gott bedeckt den Weltraum überall. Er ist allgegenwärtig. Er ist überall. Und er war immer überall gewesen. Und er wird immer überall sein. Aber es liegt an der Einstellung der Menschen, ob Resultate hervorkommen. Das ist der Grund, warum die Pfingsten auf den Obersaal gehen mussten und beten, bis der Heilige Geist kam, bis sie kamen an einen Ort in völliger Übereinstimmung. Es ist die Atmosphäre dessen, der was die Resultate bringt. Glaubt ihr das? Lasst jeden Mann, jede Frau in diesem Gebäude heute Morgen in den jungen Mädchen alles aus eurem Sinn heraustun, außer dem Herrn Jesus, und glaubt, dass ihr hier gegenwärtig steht und ihr wird etwas geschehen sehen, das die Schlagzeilen in der Zeitung am nächsten Morgen bringen wird. Das stimmt, es ist die Atmosphäre. Ich glaube nicht, Witze zu machen vom Podium, denn das Podium ist kein Platz für Witze. Es ist ein heiliger Ort. Aber ich zitiere etwas. Mr. Bosworth, er hat einen guten Sinn für Humor. Er sagte, Bruder Branham, zu beweisen, dass es eine Atmosphäre gibt, dann könnt ihr einen Hühner einnehmen und könnt es unter einem Hund befestigen und ihn dort festhalten und dann würde es das Küken ausbrüten. Seht ihr? Es ist die Wärme des kleinen Hundes, dass das Huhn das Ei ausbrüten wird. Es braucht nicht unter der Henne sein, es kann unter dem Hund sein, es könnte im Brutkasten sein. Es ist die Atmosphäre. Und es ist die Atmosphäre, die das Übernatürliche, Wundervolle und die Kraft Gottes unter den Menschen hervorbringt. Es ist die Atmosphäre der Menschen. Und wenn Menschen dorthin kommen, dass sie begründen, sich wundern, hin und her drängen, nachdenken, alles zerrissen, und sie wissen nicht, woran sie sind und die Hälfte von ihnen ist schriftgemäß nicht richtig belehrt, wie könnt ihr dann erwarten, dass die Atmosphäre richtig ist? Dann könnt ihr es nicht tun. Es muss in Übereinstimmung sein an einem Ort. Sie müssen sitzen mit einem Sinn, einer Sache und dann wird ihr etwas geschehen sehen. Es wird nicht nur das bewirken, sondern schaut in der Wissenschaft. Ihr wisst, eine Gruppe von Verkäufern, wenn ihr eure Chevrolets oder Pontiacs oder ein Auto verkaufen wollt. Nun, und wenn einer dann aber in seinem Herzen denkt, dass der Studebaker das bessere Auto ist und so weiter. Nun bringt uns alle hier rein und sagt, der Buick ist der Beste und dann ein anderes Auto. Bringt sie alle zusammen, sonst können wir niemals eine richtige Art von Versammlung haben. Spricht über die Werke des Teufels. Geht und sagt, wir gehen zum Tanz. Ein Mensch steht auf und sagt, nun, er weiß nicht, ob er tanzen will oder nicht. Und dieses Mädchen hier, sie sagt, die Musik spielt näher, mein Gott, zu dir. Oh, was für eine Atmosphäre für einen Tanz. Nun, das ist nicht anders als viele Atmosphären, die wir in den Versammlungen vorfinden zum Gottesdienst. Das ist gegensätzlich, richtig. Die einzige Sache, die die richtige Atmosphäre bringt für den Tanz, ist, wenn ihr die alte Musik spielen lässt, die den Tanz verursacht und jeder denkt, was für eine gute Zeit es wäre zu tanzen und so weiter und dann habt ihr eine gute Zeit. Aber bringt die richtige Musik zum Piano, zur Orgel und jeder wird in der Atmosphäre sein, dass Jesus Christus hier ist und jedem zu begegnen, was ihr benötigt und etwas wird geschehen. Atmosphäre. Aber das ist eine der schwersten Dinge, die ihr tut, um diese zu tun. Wenn ihr die Menschen diese Atmosphäre bekommt, die Atmosphäre der Anbetung, die Atmosphäre des Glaubens. Und das ist der Grund manchmal, warum das göttliche Leben, das berufen wurde und zu einem Fanatiker geworden ist oder verrückt oder mystisch oder in den Augen der Allgemeinheit, ihr werdet als Neurotiker betrachtet, als jemand, der wahnsinnig geworden ist. Denn ihr habt den Ort eurer Wohnung verändert und seid in eine andere Atmosphäre gekommen. Und eure eigenen Motive, eure eigenen Gedanken ist in der Atmosphäre zu verbleiben. Und jede Person, die jemals in diese Atmosphäre kommt, wird niemals mehr irgendwo anders zufrieden sein. Und das ist, warum ich glaube, dass wir unsere Gemeinden haben sollten unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Der Mann und die Frau werden arbeiten, wo immer sie sein sind. Sie sollten beständig verlangen und sie werden, wenn sie jemals einmal in der Atmosphäre waren. Nun, ich spreche in den Assemblies of God unter Pfingstlern. Nun, ich habe es gelernt, die Pfingstler zu lieben. Sie sind meine Brüder und Schwestern. Aber viele Male bestimmt definiert ihr eure eigenen Reihen der Pfingstler. Und manchmal wird unsere Atmosphäre eine Emotion anstelle einer Anbetung. Und das stirbt bald weg. Und die Mitglieder werden eins oder das andere. Aber wenn ihr jemals eine Gruppe Menschen zusammenbekommt, mit dem wirklichen Heiligen Geist in dieser Atmosphäre, eine Heiligkeit, Aufrichtigkeit, Anbetung, und ein Mann und eine Frau, sie sitzen dort im Bewusstsein, dass Gott da ist und wissen, dass die große Allgegenwart Gottes, Allmacht Gottes bereit ist, alle Dinge zu tun, ohne Schatten eines Zweifels, dann wird es selbst eine Auswirkung auf Ungläubige haben, die hier sitzen heute Abend. Aber ihr könnt nicht in die Atmosphäre kommen, ohne dass etwas geschieht. Ich predigte vor einiger Zeit. Die Jungen waren mit mir, sie haben die Predigt aufgenommen, einen Christus verborgenes Leben, wie manche Menschen. Auch der Vorwurf hat das Manna hervorgebracht, sicherlich. Viele Menschen lebten direkt in diesem Manna. Und sie aßen das Manna, aber sie lebten nicht die richtige Art des Lebens. Sie sind hoch und runter, rein und raus, schlechte Tage, gute Tage. Aber manchmal begegnen wir Menschen, egal was für ein Wetter es ist oder was die Zustände sind, sie sind immer auf der Spitze des Hauses. Er hat dieses Geheimnis gefunden. Er fand eine Atmosphäre, um darin zu leben. Im Alten Testament, wie die Versammlung gespeist wurde vom Brot des Himmels, sie lebten in drei verschiedenen Atmosphären. In den Vorhöfen, dort fiel das Manna. Die Israeliten aßen Manna. Sie aßen dasselbe Manna wie an allen anderen Plätzen. Aber denkt daran, dort in der Arche war ein Platz bestimmt, wo das Manna nicht alt wurde. Sonst draußen wurde es alt. Es war, reichte nicht bis 9 Uhr am nächsten Morgen. Sie haben es zu Mehl gemacht und machten Kuchen daraus und aßen sie. Und das ist die Schwierigkeit mit den Menschen heute. Sie haben die Krämpfe der Zeltversammlung. Sie gehen zur Erweckung, haben eine gute Zeit. Als nächstes finden sie heraus, kurz nach der Erweckung, dann sind sie wieder in der Welt. Ein Mann schrieb einen Artikel darüber, über mich vor einiger Zeit, was völlig in Ordnung ist. Ich liebe ihn. Ich sage nicht, dass er, um ein Heuchler zu sein, ich sage dies, der Wahrheit will. John Church von den Nazarenern. Er schrieb gegen göttliche Heilung. Er sagte, einer ihrer Hauptpersonen, Mr. Branham, ich bin dem Mann nie in meinem Leben begegnet. Und überhaupt darüber nachzudenken, dass ein Mann, der Verstand hat, über einen anderen Menschen schreibt, zu dem er nie in seinem ganzen Leben gesprochen hat, das zeigt schon, dass etwas mit ihm verkehrt ist. Unser Gesetz sagt, ihr könnt einen Menschen nicht richten, bevor ihr ihn nicht zuerst angehört habt. Er sagte, ich kenne den Mann nicht, habe ihn nie gesehen in meinem ganzen Leben. Aber ein Mann kam zu mir und sagte mir, er wollte, dass ihr für ihn betet, dass er vom Prostataleiden geheilt wird. Und er sagte, ich war einmal geheilt. Und dann gab er die Geschichte. Er sagte, ich saß in der Versammlung. Und er sagte, dort hinten auf der Empore. Und er sagte, es war in der Versammlung von Mr. Branham. Auf einmal fühlte ich ein befremdes Gefühl über mir. Und dann drehte sich der Mann um, wo er predigte, und sagte, der Mann, der dort oben sitzt, so und so, an einem gewissen Ort. Und er sagte, er betet, dass er geheilt wird von einem Prostataleiden. Und er sagte, wenn er es nur annehmen wird und glauben kann, kann er nach Hause gehen, gesund sein. Er sagte, etwas traf mich, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gefühlt. Er sagte, und ein ganzes Jahr danach hat mich mein Prostataleiden nichts. Er sagt, und ein ganzes Jahr danach hat mein Prostataleiden mir keine Schwierigkeiten gegeben und dann kam es wieder auf mich zurück. Und er sagte, nun, seht ihr, das zeigt doch mit absoluter Sicherheit, dass Mr. Branham falsch ist. Wenn Gott ihn geheilt hätte, hätte er ihn für sein Leben lang geheilt. Nun, und ich dachte, Mr. Church, wie viele Male seid ihr hier gekommen auf dieses Silver Hills Zeltlager und habt all die Nazarener geheiligt für dieses Jahr und am nächsten Jahr heiligt ihr sie wieder und am nächsten Jahr wieder? Vielleicht hatten sie es überhaupt nicht am Anfang ergriffen, sonst würde Gott doch nicht richtig sein. Seht ihr, göttliche Heilung und die Heiligung und die Kraft Gottes wären so lange, wie euer Glaube wird. Wenn euer Glaube versagt, dann ist eure Erfahrung hinweg. Es ist einfach darauf gegründet, aufgrund des abgeschlossenen Werkes Christus auf Golgatha. Ihr seid geheiligt, solange euer Zeugnis stimmt und solange ihr ein geheiltes Leben lebt und glaubt, dass Gott euch heiligt, dann seid ihr geheiligt. Und zählt es alles auf seine Gnade und seinen Verdienst. Und solange ihr die Heilung annimmt und glaubt an eure Heilung und geht glauben, dann seid ihr geheilt, solange wie ihr es glaubt. Wenn ihr anfängt zu zweifeln, wenn ihr anfängt, ein Mann sitzt hier heute Morgen. Nun, wenn ein Mensch hier heute Morgen sitzt, der überhaupt nicht krank ist, aber wenn er es in sein Herz kommt, dass er meint, dass er krank ist, dann werden sie ihn noch hier aus dem Gebäude raustragen müssen. So wie euer Glaube ist, so sei es euch, so geschehe es euch. Das ist nicht christliche Wissenschaft. Ich nehme nicht jetzt den Sinn über die Sachen, aber seht ihr, die Sache ist die an der Atmosphäre, in der ihr lebt. Nun, dieser Mann, über den wir sprechen werden in ein paar Minuten, ich möchte euch ein Zeugnis geben. Dieser Mann, Elia, der große Prophet, war ein Mann, der lebte beständig in dieser beständigen Atmosphäre. Er war genannt ein berufener Mann mit einer Geburt eines Nazareners. Alle Gaben und Berufungen werden nicht zurückgekommen. Es ist nichts, ihr könnt nicht dein Haar schwarz oder weiß machen, ihr könnt nichts dazufügen zu eurer Gestalt. Wir haben nur fleischliche Nachahmungen, wenn wir versuchen, etwas nachzuahmen, das Gott uns nicht gegeben hat. Wenn wir versuchen, etwas zu tun, wozu Gott uns nicht berufen hat, dann werden wir völlig versagen, wenn wir es tun wollen. Wenn ein Mann sich selbst zu einer Frau machen wollte, eine Frau zu einem Mann, wie wollt ihr es tun? Ich bin dieser Frau begegnet, die eine Untersuchung haben soll, um ein Mann zu werden, oder eine Frau dort in Italien, Rom. Sie war eine Schande, für überhaupt eine Frau zu sein. Betrunken wie sein konnte, ging sie die Straßen rauf und ab. Der schrecklichste Anblick, den ihr je gesehen habt. Seht, ihr könnt euch selbst nicht zu irgendetwas anderem machen, als zu dem, was Gott für euch bestimmt hat. Alles andere ist eine Nachahmung. Deshalb, nun, wenn eure Bekehrung nur ist, dass ihr versucht, euch etwas hinter etwas zu verstecken, oder ihr versucht, euch selbst zu einer besseren Person zu machen, dann seid ihr ein Heuchler. Bis Christus wirklich in euer Leben gekommen ist, euch verändert hat und euch in die Atmosphäre gebracht hat, das ist der Unterschied. Das ist der Grund, warum wir durch so verschiedene Formen gehen, sagen dies oder das. Jesus sagt, wer der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Nicht ein Scheingläubiger, sondern etwas, das absolut geschehen ist. Eine Verwandlung des Herzens, die euch verändert hat und euch in einen anderen Bereich gebracht hat. Viele verstehen es, Menschen haben es missverstanden. Christen, Männer, Frauen, junge Mädchen haben es falsch verstanden. Die lebten an diesen Orten. Denn es war gegen den natürlichen Lauf des Lebens der Menschen der Welt. Und sicher wollen wir alle in dieser Atmosphäre leben. Schaut die Menschen, die das Manna aßen, hier auf dem Boden. Sie aßen dasselbe Manna, das der hohe Priester aß in der Herrlichkeit des Allerheiligsten. Aber dieses Manna auf dem Boden verwelkte. Aber das an dem verborgenen Ort hat niemals verwelkt. Es reichte für durch Jahre. Und ein Mann, der dort hineinging, als der hohe Priester dort hinein hinter den Vorhang, dann hat der Vorhang trennte das Heiligste vom Allerheiligsten. Als er dort hineinging, fiel der Vorhang hinter ihm und dieser Mann, es war sogar schallsicher. Er war abgeschlossen von allem der Welt und einer Umgebung. Er wusste nichts anderes, als dass er in der Gegenwart des lebendigen Gottes lebte. Und ein Mann und eine Frau, die jemals in diese Schekina-Herrlichkeit Gottes hineinkamen, die ganze Welt hinter ihnen ist abgeschlossen. Egal, was der Teufel sagt, ihr kümmert euch nicht drum. Und er lebt in einer anderen Atmosphäre. Er lebt dort, wo sie den Stab Aarons hintaten. Es war nichts als ein alter, toter Stab von einem Olivenbaum. Aber als er einmal in der Gegenwart Gottes lag, dann hat er dem nachgegeben, was er sein sollte am Anfang. Und zur Nacht hat er Blüten entwickelt und brachte Mandeln hervor. Und so ist es mit dem ungläubigen Sündiger. Wenn er einmal liegt in der Gegenwart des Allmächtigen Gottes unter Einfluss des Heiligen Geistes, dann wird er zu einer neuen Kreatur direkt dort. Sein Leben wird fruchtbar, frisch, und das Leben kommt hinein. Und er gibt dem nach, was er sein sollte, ein Sohn Gottes. Er war vom Baum abgenommen, und so war ein Olivenzweig. Er war vom Baum abgenommen, aber Sünder und lauwarme Gemeindemitglieder wurden zu trockenen Zweigen. Mit einer Art der Erinnerung von einem übernatürlichen Gott der Vergangenheit. Die hatten Leben früher, aber wenn ihr glaubt und in seiner Gegenwart liegt, dann wird er euch das selber vorbringen. Ihr werdet erkennen, dass ihr geborene Söhne und Töchter Gottes seid, und dann werdet ihr die Frucht des Geistes hervorbringen. Aber ihr könnt es nicht im Vorhof tun, ihr müsst es hier drinnen tun, am Inneren, wo ihr verborgen seid. Der Mann im Mensch im Vorhof wandelte durch das Tageslicht. Eines Tages war es wie jetzt, es regnete, an anderen Tagen leuchtete die Sonne, in der Nacht war es dunkel und stürmisch, er hatte seine Hoch und Runter. So sehen wir die Menschen. Wir essen das Manna Gottes, das stimmt. Aber wo leben wir? Sie leben dort und essen in einer Atmosphäre, in der sie es nicht essen sollten. Der nächste Mann hat ein anderes Licht, das am Altar. Es war durch die 7 goldenen Leuchter in den kleinen Lampen erleuchtet. aber manchmal brannte eine Lampe nie hinab und hat den Kamin mit Rauch gefüllt. Ihr wisst, wie die Lampen es tun. Sie rauchen und gehen aus und der Mann kommt an den Platz in die Gemeinde aus dem Vorhof herauf und ist ein lauwarmes Gemeindemitglied und er lebt ein feines Leben in Christi und er trennt sich von diesen Dingen, aber er lebt noch immer unter einem Licht, das dunkel wird und das rauchig wird, einem künstlichen Licht. Aber wenn er einmal hineingegangen ist in das Allerheiligste, hineingegangen in die Gegenwart Gottes und der Vorhang hinter ihm fällt, dann ist dort ein Pott mit Manna, aus dem er jeden Tag essen kann, jede Stunde der Woche. Dort lebt er in der Herrlichkeit und wo die überkreuzten Flügel sind. Er lebt dort, wo die Cherubine die Schwingen überkreuzt haben, unter der großen Feuersäule in der Herrlichkeit. Und er ruht dort und er lebt dort drin. Und er kann dann nichts anderes sein als ein wahrer Christ zu jeder Zeit. Atmosphäre. Männer und Frauen, die leben dort, sind missverstanden. Seht ihr es? Sie werden eigen. Sie hören nicht mehr auf die Dinge der Welt. Sie zollen ihnen keine Aufmerksamkeit. Sie gehen einfach weiter. Gott tut das dort nicht hinein umsonst. Gott kommt nicht in irgendeiner willkürlichen Weise. Gebet ist nicht ein Vielleicht. Gebet ist eine aufrichtige Sache. Das Gebet ist das Reden zu Gott. Gebet ist nicht, dich niederzulassen, die Augen zu schließen und über eure Arbeit oder das Waschen nachzudenken und sagen, Herr, hilf mir und John und Heile Missions und so weiter. Das ist kein Gebet. Das Gebet ist, in eine Atmosphäre zu kommen, wo ihr erkennt, dass ihr in der Gegenwart Gottes seid und wo ihr euch dort hinein bewegt mit der tiefsten Ernsthaftigkeit. Erst zeigt ihr Anbetung, o Jehova, wie ich dich liebe. Seht ihr es? Dann nach der Anbetung des Gebets, dann kommt ihr mit einem aufrichtigen Herzen und bittet, wenn ihr in mir bleibt, nicht geht hinaus aus den Vorhängen in die Welt heute, lauft zurück und versucht wieder abends in die Vorhänge zu kommen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch. Mit anderen Worten, wenn ihr wie Aaron Stab seid und aus der Schekiner Herrlichkeit genommen wird, dort bei dem goldenen Manna, wo ihr es essen könnt zu jeder Zeit. Wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, dann bittet, worum ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Seht ihr das Versagen der Gemeinde, die Pfingstgemeinde, die Methodisten, die Baptisten und die Pfingstgemeinde, Methodisten, Baptisten und alle. Es ist das Versagen darin, in der Gnade Gottes zu verbleiben. Preisen, in die Hände klatschen, in den Gängen zu tanzen, in Zungen zu sprechen. Das sind Gaben. Und die Gaben nutzen nichts, es sei denn, ihr verweilt in dieser Schekiner Herrlichkeit. Diese Dinge sind fein, ich habe nichts dagegen, sie sind von Gott. Preisen und segnen Gott, wunderbar. In Zungen sprechen, Auslegung von Zungen. Es ist dasselbe. Sie sind gut. Gaben der Heilung, Weissagen, all diese Dinge sind wunderbar. Aber sie nutzen nichts, sie sind nicht fruchtbar, sie können nicht das Recht hervorbringen, es sei denn, ihr lebt in der Gegenwart der Schekiner Herrlichkeit. Die Atmosphäre um euch herum ist göttlich. Das ist der Grund, warum Männer und Frauen nicht zugestanden wird, diese Dinge zu tun. Denn das ist der Grund, warum Männer und Frauen manche Dinge nicht gestattet sind. Denn ihr geht dorthin und ruft einen Segen über etwas hervor, was Gott verflucht hat, oder verflucht etwas, das Gott gesegnet hat. Es ist, in dieser Gegenwart zu verweilen und den Willen Gottes zu kennen. Schaut nicht, was die Welt über euch sagt. Es ist, was Gott über euch denkt. Dann lebt ihr in seiner Gegenwart. In den Tagen dieser Weissagung oder des Propheten, Gott war niemals ohne eine Stimme oder ein Mundstück irgendwo auf Erden gewesen. Und Elia war sein Mundstück. Und soweit wie ich weiß, in dieser Zeit, wo Israel zurückgefallen war, sie waren kalt formell und fielen zurück. Es zeigt euch, Freunde, Hier haben wir keine bleibende Stadt, aber wir suchen eine, die kommen wird. Vor einiger Zeit stand ich und ich schaute. Nun, ihr wisst, ich kämpfte früher. Ich habe 15 Profikämpfe gewonnen. Ich gebe nicht an, ich schäme mich dessen. Aber ich habe 15 Profikämpfe hintereinander gewonnen, ohne einen zu verlieren. Und 9 von ihnen waren K.O. Und ich hatte ein Bild dort. Und ich hatte dort ein Bild von mir, als ich noch zu meiner besten Zeit war. Muskeln, völlig mit Muskeln gepackt. Und ich hatte schwarzes, lockiges Haar, das um meinen Nacken herum hing. Und ich schaute und ich dachte, nun, mein kleines Mädchen kam herein und sie sah mein Bild dort in dem Zimmer. Und sie sagte, Papa, du siehst nicht mehr so aus wie früher. Sicherlich nicht. Denn hier haben wir keine bleibende Stadt und dieser sterbliche Leib verwelkt. Als ich früher stark war, im Alter kommt das Fett hinein. Und ich erinnere mich mal an einen großen Baum, neben dem ich stand. Er hatte große, mächtige Zweige und ich sagte, er wird für immer leben. Und heute ist nichts mehr übrig. Ich stand vor einiger Zeit in Rom, die einmal die Welt beherrschte. Und es war die größte Stadt. Und dort, diese große Stadt, ist zu nichts geworden. Ihr müsst 30 Fuß tief unter die Erde graben, um die Ruinen davon zu finden. Und nun eine der schwächsten und degradiertesten Nationen der Welt. Sie können sich noch nicht mal selbst ernähren. Ich stand in Athen in Griechenland, wo ein anderes großes Weltreich einmal stand. Und es gibt kaum noch ein Symbol von diesem Weltreich, ist übrig geblieben. Ich stand in Kairo, Ägypten, Kairo. Ägypten beherrschte einmal die bekannte Welt, die Pharaone, und nichts ist übrig geblieben, außer der Sphinx und ein paar Pyramiden, die dort stehen als Relikte eines großen Weltreiches. Bruder und Schwester, unser großes Amerika, unser großes Reich ist verrottet dort an den Fundamenten und eines Tages, ich sehe, wie sie es jetzt machen, sie wird in Ruinen liegen. Und ihr jungen Männer heute, ihr jungen Frauen, mit der Schönheit der Jugend, der Blüte der jungen Wangen, der Torheit der jungen Herzen, eines Tages werdet ihr irgendwo auf dem Friedhof liegen. Warum? Denn alle Sterblichen müssen der Unsterblichkeit Weg machen. Jede Nation muss fallen, denn es kommt eine Nation, die wird nicht durch Menschen regiert, aber durch Christo. Diese Dinge fallen, Israel fällt, und es fällt, und bevor es fällt, dieser große Propheten standen auf. Die Fanatiker waren unter dem Volk, aber er lebte in einer Atmosphäre und war beständig in der Gegenwart Gottes. Und er diente Gott wie einer in der Isolierung. Ich kann mir vorstellen, wie die Menschen über ihn sprachen, dass sie sagten, glaubt ihr die Geschichte, dass die Vögel ihn dort speisten? Glaubt ihr die verschiedenen Dinge in den Tagen Noahs? Sagt ihr, glaubt ihr die Regengeschichte, wie es werden wird? Auch von diesem Fanatiker, aber er lebte in der Atmosphäre Gottes und nicht von Menschen. Und als die Zeit kam, die Syrer kamen und nahm ein kleines Mädchen ihre Nation hinüber, und der Hauptmann der Armee, die Bibel sagt, er war ein mächtiger Mann, aber er war ein Leprakranker. Er war aussätzig. Und die Welt heute in Owensboro. Dort sind Menschen mit großem Einfluss in eurer Stadt heute. Ich kenne sie nicht. Aber eine Stadt dieser Größe könnte normalerweise nur ein modernes Sodom sein, wenn man nicht Männer hätte mit Einfluss. Aber es hängt davon ab, wo darin der Einfluss liegt. Was für ein Leben bringt es hervor in der Politik? Wir brauchen Politik und so weiter, was immer es ist. Und ihr sollt euch legen in die Gegenwart Gottes. Seht, Naaman war ein großer Mann, aber er war aussätzig. So viele Menschen heute, ich bin traurig, dies zu sagen, selbst im Podium, große Männer, aber sie hören auf die Theologie der Menschen, anstelle, dass sie in der Gegenwart Gottes bleiben und sind immer noch aussätzig, haben die Form der Gottseligkeit, aber verleugnen die innewohnende Kraft, einflussreiche Sprecher, mächtig, aber immer noch, sie wissen nicht, was es heißt, wiedergeboren zu sein oder an das Übernatürliche zu glauben und können es nicht verstehen, es sei denn, sie kämen in das Königreich Gottes. Er wird es euch erklären. Nun, er wird es immer durch menschliche Begründungen hinweg erklären können zu allen Zeiten. Und das ist, weil er niemals in dieser Atmosphäre gelebt hat. Aber wenn ein Mensch jemals dort hineingekommen ist und ist ein Sohn oder eine Tochter Gottes geworden, dann ist seine Natur wie die Gottes, wie die Natur Gottes. Er glaubt an das Übernatürliche. Dort hatten sie ein kleines Mädchen. Nun, ich möchte euch die Kraft des Zeugnisses eines Kindes geben, das in einer Nation lebte oder in einer Familie, die unter dem Einfluss Gottes war. Sie liebte ihren Herrn und ihre Herrin. Und als sie Naaman sah, vielleicht hatte er ein gutes Herz, ein Mann mit einer guten Natur. Soweit wir aus der Geschichte wissen, Elia hatte niemals einen Mann mit Aussatz geheilt. Es war nie ein Aussätziger heilt in diesen Tagen. Aber das Mädchen war großgezogen unter dem Einfluss von Israel. Obwohl sie fremd war, hat sie in eine Fremde war, hat sie sich als Gläubige geführt. Und so wollten wir es zu allen Zeiten tun. Wir sollten uns selbst so benehmen, egal was unsere Position ist. Wir sollten uns als Gläubige benehmen und bereit sein, zu allen Zeiten uns zu verantworten für die Hoffnung, die in uns liegt. Seht ihr es? Hier vor einiger Zeit, dort im Süden, die Deutschen oder die Holländer brachten die holländischen Kolonien. Und sie brachten die Neger aus Afrika und verkauften sie in den Südstaaten als Sklaven. Und sie wurden das persönliche Eigentum des Sklavenhalters. Und sie arbeiteten in mühseliger Arbeit jeden Tag. Und sie hatten Narben von den Peitschen von unfreundlichen Herren. Und sie wurden belastet, waren belastet und waren weit weg von zu Hause. Viele Male wollten sie nicht arbeiten und sie zwangen sie zu arbeiten. In einer gewissen Plantage war dort ein großer Besitzer, der hunderte von Sklaven besaß. 200 oder 300 in dieser großen Plantage. Er kaufte und tauschte sie ein. Eines Tages kam ein Händler. Er sagte, ich möchte diesen gewissen Sklaven von dir kaufen. Er sagte, ich habe ihn beobachtet, sein Benehmen. Er geht aufrecht und ihr braucht ihn nie zu peitschen. Er ist immer bereit, alles zu tun. Er scheint so ein tapferer Mensch zu sein. Er sagte, vielleicht hast du ihn zum Boss über alle anderen gemacht. Er sagte, nein, er ist nur ein Sklave. Er sagte, vielleicht speist du ihn ein bisschen besser und da, deshalb handelt er anders. Er sagte, nein, er ist wie der Rest von ihnen. Er sagte, was macht ihn denn dann so anders als die anderen? Hier ist es, Brüder. Er sagte, ja, das habe ich mich selbst oft gefragt, warum er immer sein Kinn erhoben hat, seine Brust ausgestreckt und zu jeder Zeit bereit. Er ist niemals aufsässig. Und dann erfuhr ich, dass er der Sohn des Königs des Stammes ist, obwohl er in der Fremde ist, obwohl er fern von zu Hause ist. Immer benimmt er sich noch in gleicher Weise, denn er weiß dieses, er ist der Sohn des Königs. Er hält die Moral von allen hoch, denn er weiß, er ist ein Sohn. Wie viel mehr sollten wir die christliche Gemeinde heute Morgen sein? Und was für eine Herausforderung, egal was andere Menschen tun, die vorgeben, Christen zu sein. Wir müssen wandeln wie Söhne und Töchter des Königs. Unsere Moral sollte wunderbar sein. Wir können uns nie benehmen wie die Welt oder leben mit der Welt. Wir sollten unseren Mut hochhalten, wissen, dass wir Fremde sind. Wir machen uns keine Sorgen um die Welt, was sie denken. Wir sind fremde Pilger und Fremdlinge. Aber eines Tages gehen wir nach Hause. Aber zu dieser Zeit sind wir Pilger. Die kleine Dame war von dieser Art. Sie sagte zu ihrer Herrin, sie sagte, ich wünschte zu Gott, dass mein Herr Naaman in meinem Land wäre, denn wir haben dort einen Propheten, der kann ihn vom Aussatz heilen. Oh mein, wie hat Gott dieses Kind gebraucht? Woher wusste sie es? Dasselbe, wo ich gestern Abend sprach, Inspiration von genau dieser Atmosphäre. Nun bemerkt es, das Kind war unter der Inspiration und wurde dazu geleitet, diese Worte zu sagen. Wir wussten nicht, ob Elia jemals jemanden geheilt hat oder jemand anderes, egal wie viele für er betete. Aber sie sagte, ich wünschte zu Gott, dass mein Herr in meinem Lande wäre, denn in meinem Lande haben wir einen Propheten. Oh, wenn wir das über unsere Gemeinden heute sagen könnten, ich wünschte zu Gott, dass ihr unter den Einfluss kommt, unter dem ich lebe und unter dem meine Gemeinde lebt, denn wir glauben, dass Gott ein Heiler ist. Wir glauben, dass Gott ein Erlöser ist. Wir glauben, dass Gott den Heiligen Geist gibt. Oh, ich wünschte zu Gott, dass du in meinem Lande leben würdest. Nun, seht schnell, als er an den Platz kam, dort, wo das Übernatürliche vorgestellt ist, Naaman wurde einmal zu seinem König gesandt und er bekam einen Brief von dem König und er sagt, gehe, wenn dort so eine große Sache ist, in dem Land, dann sollte der König es wissen. Wenn ein Prophet im Land ist, sollte der König es wissen. Sicherlich die Oberen sollten es wissen. Seht, das ist der fleischliche Sinn. Das Mädchen hat nie ein Wort über den König gesagt. Sie sprach über den Propheten. Amen. Oh, ich hoffe, ihr seht das. Sie sprach vom Propheten. Vielleicht hat sie niemals gesehen, wie ein Leprakranker geheilt wurde, aber sie wusste, dort war jemand, der lebte in der Atmosphäre des Übernatürlichen. Er sagte, geh hinüber und es wird geschehen. Aber hier geht der König auf einem Umweg oder Naaman geht zu dem König. Er sagt, ich muss der Gemeinde angehören. Das hat nichts mit der Atmosphäre zu tun, nicht ein bisschen. Seht, er bringt den Brief dort hinüber zum König von Israel. Und es ist wie heute, wenn ein Prophet im Land wäre, wäre es Heilung im Land. Aber nur die Oberen würden es wissen. Aber Gott verhandelt nicht immer mit den Oberen. Wir sind von einem individuellen Königreich. Sprecht zu jemandem über Vielweiberei. Ich sagte, ich sprach vor einiger Zeit zu jemand anderes über Vielweiberei und ich sagte, diese ganze Nation wäre besser dran, wenn sie die Vielweiberei zulassen würde. Es stimmt, wir haben die höchste Rate, Scheidungsrate in der ganzen Welt unter allen Ländern. Heiraten und wieder heiraten, heiraten und wieder heiraten. Denn sie versuchen, einen Mensch, der draußen in der Welt lebt, mit einer christlichen Lehre in Übereinstimmung zu bringen. Und ihr könnt doch nicht die Natur eines Lammes in ein Schwein bringen. Und die Vielweiberei wäre dann doch für ihn viel besser. Ihr mögt es nicht glauben, aber wenn Gott auf die Vielweiberei schauen würde, dann würde er dieses noch viel schneller entschuldigen als das andere. Denkt daran, ich habe nicht gesagt, dass ich an Vielweiberei glaube, ich glaube es nicht. Aber denkt, was Gott sagte, Moses sagte oder die Pharisäer sagten zu Jesus. Warum hat Moses ihnen den Scheidebrief gegeben? Er sagt aufgrund ihrer Herzenshärtigkeit, richtig, aber am Anfang war es nicht so und es wird niemals so sein. Gott tat es aufgrund ihrer Herzenshärtigkeit, aber in den Nationen, wo sie viel Weiberei haben, haben sie keine Scheidungsraten.
And govern this country as a nation because being a Christian nation,
Aber hier versuchen wir, dieses Land zu gründen und zu regieren, diese Nation, als eine christliche Nation. Aber durch den Namen einer christlichen Nation wird es nicht zu einer christlichen Nation. Ihr könnt die Welt nicht regieren durch die Gesetze Gottes. Ihr könnt es nicht tun. Ich habe nichts dagegen, dass ein Sünder trinkt. Ich habe nichts dagegen, dass ein Sünder Ehebruch begeht. Ich habe nichts dagegen, dass ein Sünder das tut. Aber worüber ich spreche, sind die Menschen, die Christen sein sollen und dann so etwas tun. Denn wenn ein Schwein den ganzen Tag seine Schnauze in den Dunghaufen stecken will und das den ganzen Tag essen will, das ist seine Angelegenheit, denn es ist doch ein Schwein von Anfang an. Aber das Lamm tut das nicht. Der Sünder ist ein Schwein von Anfang an. Aber wenn ihr versuchen wollt, ein Lamm aus einem Schwein zu machen, dann müsst ihr eine Umwandlung haben. Er muss in eine andere Atmosphäre zu kommen. Und wenn er in diese Atmosphäre kommt, dann wird sein Verlangen verändert und seine Natur wird sich ändern. So ist es heute. Er geht zum König und hat einen Brief. Ein Brief ist mit ihm. Ich mag das nicht. Diesen Brief, den ich mag. Nun, und die Baptistengemeinde sagt, irgendjemand, der hier reinkommen möchte durch Bekenntnis oder wenn ihr euren Brief mitbringt oder euren Brief umwenden wollt oder es runternehmen wollt. Und sie tragen es von einer Kirche zur anderen. Es hat genauso viel Einfluss wie der König Naaman, dass er seinen Brief zum König Israel nahm. Was hat denn das mit Gott zu tun? Gott kommt doch nicht durch eine Kirche, um in die Kirche mal einen Brief nachzuschauen. Er hat ein Buch im Himmel genannt, das Lebensbuch des Lammes. Und wenn euer Name nicht im Lebensbuch des Lammes ist, dann seid ihr verloren, egal in welcher, ob ihr einen Brief in jeder Kirche in der Welt habt. Das stimmt. Dann wird euer Name nie geschrieben sein, es sei denn, ihr kommt in die Atmosphäre und lebt dort und liebt Gott. Gott ist ein liebender Gott, er möchte geliebt werden. Ihr könnt nicht kalt, gemein und grausam und gleichgültig sein und jemals mit Gott irgendwie weiterkommen. Ihr müsst liebend und nett sein. Seht, diese kleine Dame sagt ihm, zum Propheten zu gehen, aber anstelle zum Propheten ging er zum König. Und der König wusste nichts über göttliche Heilung. Er wusste nichts über diese Sache. Er wusste nicht, dass es einen Prophet im Land gab, der Wunder tun konnte. Er wusste nichts darüber. Er sollte ein Israelit sein, beschnitten. Aber seht, seine Atmosphäre war nicht wie die Atmosphäre Elias. Und als er diesen Brief bekam, dann hat er seine Kleider zerrissen und sagte, bin ich Gott, einen Menschen lebendig zu machen oder zu töten? Er sagte, ich möchte ihr alle, sein Kabinett, ich möchte, dass ihr alle dieses bemerkt. Dieser Mann will einen Streit mit mir. Seht ihr? Es zerreißt ihn. Seht, er lebte nicht und darunter. Er bekannte, ein Israelit zu sein, aber er dachte, die Tage der Wunder wären vorbei. Oh, dank sei Gott, da war ein alter Prophet, der lebte in der Wüste, dort bei Gott mit einer anderen Atmosphäre. Er hörte, dass der König seine Kleider zerriss. Er sagte, warum hast du deine Kleider zerrissen? Warum hast du ihn nicht zu mir gesandt? Dann würde er wissen, ob ein Prophet in Israel ist oder nicht. Der König wusste es nicht. Viele Menschen heute wissen nicht, dass Jesus Christus noch lebt. Sie wissen nicht, dass er noch herrscht und regiert. Sie wissen nicht, dass das Blut von Golgatha immer noch völlig genügend ist. Er hat dort erkauft am Kreuz für eure Übertretung, eure Heilung. Sie wissen nicht, dass das war es heute. Wir brauchen mehr kleine Dienstmädchen, die davon Zeugnis ablegen. Meint ihr nicht? Kommt in die Atmosphäre davon. Es macht mir nicht Angst, was die Welt sagt, denn sie sprechen. Es macht mir keine Angst, was die Welt sagt, denn während sie sprechen mit der Welt, sind sie immer noch in einer anderen Atmosphäre. Ihr spricht zu dem Sünder, aber ihr seid nicht in seiner Atmosphäre und ihr seid in einer solchen herrlichen, eingehüllten Shekinah-Herrlichkeit um euch herum und mit dem Vorhang von der Welt verborgen. und ihr könnt zu weltlichen Frauen sprechen und weltlichen Männern und wem es ist und immer noch in der Schekina-Herrlichkeit leben und sagt ihnen von einem liebenden Gott, der die von den Toten auferstanden ist. Vor ein paar Wochen war ich in Deutschland, Karlsruhe. Manche sind von Zwingli. Und Billy Graham war einen Abend in Zürich und ich ging am nächsten Tag. Und meine Werbung und die von Billy Graham standen zusammen. Billy Graham hat einen Platz in meinem Herzen als ein wahrer Diener Gottes. Er predigt die Buße und er tut eine gute Arbeit. Gott gebraucht ihn, wir wissen das. Und er hatte eine Versammlung dort und an dem Tag kam ich nicht zu dieser Versammlung. Ich war so müde von dem langen Flug von tausenden von Meilen, war immer noch ausgelaugt. Und ich ging in den Raum und ich legte mich hin und ich schlief ein und es war zu spät und dann habe ich das Radio eingeschaltet und hörte ihn dort predigen durch den Radioübersetzer und am nächsten Morgen in der Zeitung sah ich, Und dann sah ich in der Zeitung, welche Einstufung sie Billy Graham gaben. Und die Gemeinde verleugnete es. Und der Hauptteil der Brüder oder der Nation. Und sie sagten, er hat Maniküre in sein Haar getan. Oder ihr wisst doch, das, was die Wellen macht. Wie nennt ihr es? Eine Dauerwelle. Eine Dauerwelle in seinem Haar. Und sie sagten, als er auf die Plattform kam, um zu predigen. Und sie sagten, als er auf die Plattform kam, um zu predigen, sah er aus, als ob er zum Tanz gehen wollte, anstelle eines Dieners Gottes. Sie sagten, er hatte nicht eine einzige Falte in seiner Kleidung. Und dann sagten sie, als er predigte, dass er schrie und seine Arme schwenkte, wie einer der fantastischen Seifenverkäufer aus Amerika.
And they said that when he was preaching that he screamed and waved his arms like a fantastic soap salesman from America.
Und sie sagten, er hatte so viel Parfum, dass er es noch 3 Meter weit entfernt riechen konnte. Er predigte auf die Gottheit, über die Gottheit Jesu Christi. Und dann wusste ich, woran ich war. Ich hatte noch 10 Tage dort. Und seht, die Gemeinden in Zürich, in der Schweiz und in Deutschland glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sie sagen, es ist der Sohn Josefs, genannt der Sohn Gottes. Aber das zerschlägt das ganze Fundament unter dem Christentum. Er ist der jungfräulich geborene Sohn des lebendigen Gottes. Und Billy Graham hat keinen Blatt vom Mund genommen, er hat es so gepredigt, jawohl. Und ich wüsste, ich würde ihm direkt nachfolgen. Und Gott in diesem ungöttlichen Ort. Nun, und Gott gab uns dort in diesem ungöttlichen Ort, an einem Morgen, ihr dachtet, das tausendjährige Reich hätte dort getroffen, die Glocken der Kirchen und so weiter. Und doch nannten sie Billy Graham einen Seifenverkäufer und mich einen Wahrsager. Ihr könnt nicht wissen, ihr wisst nicht, in was für einer Atmosphäre sie leben. Ihr könnt wissen, in was für einer Atmosphäre sie leben. Johannes ging und predigte Buße und legte die Axt an die Wurzel der Bäume. Er tat keine Wunder. Jesus kam hinter ihm, er predigte nicht, aber heilte die Kranken und tat Wunder. Und sie sagten, Johannes, sie sagten, er hatte den Teufel, denn er aß und trank nicht. Und den Sohn Gottes nannten sie einen Trinker und Freund der Sünder. Die Weisheit wird durch ihre Kinder gerechtfertigt. Und ein Prophet wie Johannes, Billy Graham, predigte Buße. Und sie kamen dort zu einem altertümlichen Feldzug, halten die Kranken, Weissagen und die Zeichen und Wunder. Es ist immer noch derselbe ungöttliche Pharisäergeist, der dort lebte, der jetzt in die Atmosphäre in den Gemeinden macht, anstelle der Schekina-Herrlichkeit. Amen. Wenn ich, Gott vergib mir, wenn ich etwas Verkehrtes sage, seht ihr, was ich meine? Sie glauben nicht. Wir gingen nach Karlsruhe, nachdem wir 50.000 von diesen kalten, formellen Menschen dort am Altar knien hatten und ihr Herz zu Gott geben, Heiligen Geist zu empfangen. Wir gingen nach Karlsruhe und die Gemeinden sagten sehr schnell, lasst ihn dort überhaupt nicht hinkommen. lasst es nicht zu. Und sie konnten kein Stadion, nichts finden. Und dann kamen sie, dann bauten einen Ort und haben tausende von Ackern bedeckt mit einem Zelt, wie eine große Kathedrale. Tausende und Tausende kamen ersten Abend hinein. Und sie hatten dort über 200 Busse jeden Abend von Deutschland, Belgien, die kamen in die Versammlung in Zürich. Sie liefen dorthin und sagten, Doktor, nun, Dr. Guggenbühl, mein Vertreter dort, sagte, und sie sagten zu ihm, die Polizei ist nicht damit einverstanden, dass er kommt. Er sagte, ihr habt Billy Graham reingelassen, was ist mit ihm? Sie sagten, nein, wir haben Anweisungen von der Kirche, ihn nicht hineinzulassen. Und die Kirche kontrolliert den Staat dort, in Zürich, in der Schweiz und in Deutschland, in beiden. Die Kirche und der Staat sind zusammen und die Kirche steht über dem Staat. Und die Kirche und der Staat sind vereinigt. Wir konnten es nicht tun. Dr. Guggenbühl ging dort und sagte, es kann so nicht sein. Du hast Bruder Branham geführt und er würde nicht kommen, denn du führtest ihn. Deshalb muss etwas geschehen, oh Gott. Nun, während ich ruhte, ich sagte, ja, Herr, sprachst mir zu mir, nach Deutschland zu gehen. Ich sagte, etwas ist verkehrt. Und dann sah ich, nicht eine Vision, nicht eine Stimme, aber in seiner Seele sagte er, dies ist die amerikanische Zone, geh zu den amerikanischen Hauptquartier. Er ging dort zum Major. Und er sagte, Major, ich bin Dr. Guggenbühl aus Zürich in der Schweiz. Und das ist mein, welcher ein Anwalt ist und hat eine nationale Publizität und Treue der Nation. Wir haben einen Bruder aus Amerika, der kommt, um für uns zu predigen. Und wir haben die große Kathedrale gebaut für ihn. Und er sagte, dort in Hamburg konnten wir ein Stadion haben, aber das Wetter war zu regnerisch. Und wir haben es in Karlsruhe aufgestellt. Und er sagte, wir haben ihn hergebracht. Und er fühlt, er sollte herkommen. Und die Kirchen haben uns dieses Vorrecht verweigert. Und dann, sie ließen Bruder Billy Graham kaum kommen und sie sagten, und er sagte, sie ließen Billy Graham kommen und er sagte, nun, wenn sie Billy Graham hineinließen, dann nehme ich an, dass es auch richtig ist, dass sie deinen Bruder hineinließen. Und sicherlich, das ist durch die Amerikaner kontrolliert, wisst ihr? Und er sagte, nun, ich werde es euch sagen. Er sagte, was haben Sie gegen deinen Prediger? Warum wollen Sie nicht, dass er kommt? Er sagte, freundlicher Herr, hier ist der Grund. Denn unser Bruder betet für die Kranken und er hat Resultate und sie sind gegen das Übernatürliche Gottes. Er sagt, was ist der Name deines Bruder Branham? Er sagte, Bruder Branham. Er sagte, Bruder Branham, er betete für meine Mutter und sie stand aus dem Rollstuhl in Virginia. Er sagte ihm, es ist geöffnet, kommt her. Und nicht nur das, aber die Armee wird dort sein und sie werden kommen, sicherlich. Gott ist immer noch auf dem Thron. Habt ihr das Gefühl zu der Leitung? Bewegt euch, kommt in die Atmosphäre, folgt dem, wie es sich bewegt. Wenn es Ost oder West geht, bewegt euch. Am ersten Abend dort kamen Kommunisten draußen und sie waren dort in den Büschen mit Gewehren, um auf mich zu schießen, sagten sie. Und deutsche Soldaten haben ihre Treue geschworen und kamen, hielten ihre Arme über mich und bis ich zum Auto kam. Einer hat fast meinen Sohn Billy getroffen, bevor ins Auto kam, ein Fanatiker. Und dort am nächsten Abend bewegte sich der Heilige Geist im Gebäude. Ich konnte sogar die deutschen Namen aufrufen in der Menge. Ich konnte die deutschen Namen nicht aussprechen vor den Menschen und ich musste sie buchstabieren. Und sagt ihnen, sie sahen mich arbeiten. Und dort saß ein Medium und saß dort mit den Augen fest auf mich gerichtet. Und er sagte, ich werde herabkommen und ich werde ihn es wissen lassen. Und er sagte ihnen an diesem Tag, ich werde einen Sturm aus den Himmeln herabrufen und ich werde diesen Platz auseinanderreißen. Und die Donner grollten und der Blitz leuchtete so fest, wie er konnte. Und hier kam er und sprach seine Bedrohung aus. Und es hat mir nichts aus, was er sagte. Und ich sah, wie der Sturm kam. Die Menschen wurden nervös. Ein beständiges Grollen, ein Blitzen. Und ich schaute mich um. Ich saß, wo er saß. Ich sagte, du Kind des Teufels. Du magst in der Lage sein, Wunder zu tun, das stimmt. Aber ich habe dich hier bloßgestellt. Ich sagte, die Bibel sagte, so wie Jannes und Jambres Moses wieder verstanden, so werden diese, die Antichristen, Kraft haben, Wunder zu tun. Aber du hast Angst der Berührung des Übernatürlichen durch Gottes. Ich sagte, weil du das getan hast, wirst du dafür bezahlen. Und sie haben ihn den Abend rausgetragen als Krüppel. Und während ich dort war, ging dieser Sturm weg. Und ich fuhr mit meiner Botschaft fort. Und ich rief zu Gott von meinem Herzen. Nach 10 Minuten war der Sturm hinweg und die Sonne scheinte. Der Herr Jesus, warum? Die Menschen kamen in die Atmosphäre. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes, wie sie sich bewegte. Und als sie die Gebetslieder begannen, und dann kamen die Menschen zur Plattform, ich werde das nie vergessen, sie hoben ein kleines Mädchen auf die Plattform, ich bemerkte sie, ich sprach zu meinem Übersetzer, welches ein Amerika geborener Deutscher war, ich drehte mich um, ich sagte, schau dort, die Sterne. Und ich drehte mich um und ich sagte, Herr, schau dort draußen, die Sterne sind so hell. Nicht einem, dem Unrecht geschehen ist. Und ich sagte, schau, wie es dort aussieht. Sie sitzt dort mit seinem Haupt gebeugt, seine Hände so gehalten. Und ich sagte, etwas ist zu ihm geschehen. Und zur selben Zeit schaute ich mich um und jemand fing an zu schreien. Und ich wusste nicht was. Und ich sah ein kleines Mädchen etwa so hoch. Ein nettes kleines Mädchen mit Zöpfen, die an ihrem Rücken hinabhingen. Und ich sage euch, wir Amerikaner, wir haben die Deutschen falsch eingeteilt und haben den falschen Eindruck gewonnen. Die wahren, wiedergeborenen Kinder Deutschlands sind genauso lieblich und genauso teuer wie jedes Kind, das irgendwo anders ist. Und der Prediger sagte mir und sagte, ich gehe zu den Hügeln und sie sagten mir, Leben oder Tod. Put his arms around me, a German preacher, which was a Nazi in the army, not the SS treating all you soldiers, but this is just a German soldier. Und ein Prediger sagte, ich war zu einer Aufklärung bestimmt und ich gehe auf die Spitze des Hügels und sie sagten zu mir, Leben oder Tod. Du musst sowieso dorthin gehen, um dieses Maschinengewehrnest auseinanderzubrechen. Und er sagte, sie hatten für eine gewisse Zeit aufgehört zu feuern und er legte seine Arme um mich herum. Ein deutscher Prediger, der ein Nazi war in der Armee, nicht von der SS-Truppe, nun für euch Soldaten. Er war ein deutscher Soldat und er war bestimmt Aufklärung und er musste Aufklärung tun. Und als er dorthin kam, sagte er, ich schaute dort. Er musste es tun, die auf der. Und als er kam, sagte, ich schaute über den Hügel, ich dachte, jemand getroffen sein. Weißt du, was ich fand? Eine Gruppe amerikanischer Jungs beim Maschinengewehr mit einer offenen Bibel auf ihren Knien, die beteten. Und ich wusste, sie mussten Granaten werfen, sobald sie waren dafür trainiert. Und ich habe mein Gewehr hochgehoben und habe in die Luft geschossen und lief so schnell zurück ich konnte und sagte, ich weiß nicht, ob ich sie gekriegt habe oder nicht. Warum? Diese Soldaten fühlen übereinander, was wird das Blut Jesu Christi tun? Dann werden alle Kriege für immer vorbei sein. Wenn Männer und Frauen jemals in die Atmosphäre kommen und die Nationen in die Umgebung des lebendigen, auferstandenen Gottes. Der Mann saß am Podium. Nachdem die Versammlung, waren wir zusammen, haben die Arme einander gelegt. Der Amerikaner mir war ein Soldat vor vielen Jahren unter politischem Einfluss, schossen sie aufeinander und hier waren die Arme umeinander gelegt unter einem anderen Einfluss. Das macht Männer, Brüder. Es ist euer Einfluss. An diesem Abend, dieses deutsche Mädchen, ihr kleines Kleid an, ein weißes Gesicht. Ich habe sie nie bemerkt, hörte sie schreien, drehte mich um. Und keiner versuchte, sie zu führen. In diesem Land brauchten sie jemanden, der Eiersprache die Gebetskarten austeilt. Er war nicht richtig trainiert und er hatte das Mädchen dort gelassen. Anstelle wegzugehen, hat er sie einfach nur auf die Plattform gebracht und sie war.
And the interpreter began to talk to her, and she's mumbling all something. She said, I want to meet the man that's going to pray for me.
Und er hat sie dort nicht beaufsichtigt und ich schaute und sie war an der Nähe, an der Kante der Plattform, die war sehr viel höher als die Decke und nur noch ein paar Schritte davon entfernt und ich schaute und ich reichte hinüber und griff sie und nahm sie dann und fing an zu ihr zu sprechen und sie murmelte etwas. Sie sagte, ich möchte den Mann treffen, der für mich beten wird. Und ich sagte, kleines blindes Ding. Und der Übersetzer sagte, das ist der, den du jetzt ergriffen hast. Und sie bewegte ihre kleinen Hände. Nebenbei bemerkt, ich hatte denselben Anzug an. Er wurde mir vor 16 Jahren in Oslo gegeben. Und sie legte die Arme um mich und sie sagte, ich legte ihren kleinen Haupt über meine Schulter. Und ich dachte, wie meine kleine Becky. Und ich habe ihre Zöpfe gestreichelt und ich dachte, armes Ding. Und ich hörte, wie sie weinte an meiner Brust. Und ich habe ihr Haupt hochgehoben und ihre Augen sahen weiß aus. Schaut in ihr kleines Gesicht und dann dort durch die Gnade Gottes sah ich eine Vision, das kleine Mädchen, ich sah sie, wie sie in den Armen ihrer Mutter lag und der Arzt sie anschaut und sagte, sie war blind von Geburt, eine große, dünne Mutter, schlanke Mutter mit blonden Haaren, ich sah ihren Vater, ein scharfer, schwerer Mann mit schwarzem Haar, wo sie waren in der Vision. Und ihre Mutter saß in der Menge und ich fand sie dort unter Tausenden von Menschen. Sie saß dort hinten und ich schaute zurück. Ich sagte, natürlich habe ich keine Kraft. Was war es? Es war Atmosphäre. Es war Shekinah Herrlichkeit. Der eine, der die Sache gab, ich schaute, ich sah das kleine Mädchen wie in einem Schatten. Aus diesem Mädchen ging sie dort mit erhobenen Händen, schaute herum und sprach und zeigte auf Dinge. Und ich wusste, der Gott des Himmels, der lebt und regiert. Und ich betete für sie, hob sie auf und sie schaute mich an und ihre kleinen Augen starrten und glänzten. Sie murmelte etwas und der Übersetzer schaute runter. Er sagte, Bruder Branham, sie kann sehen. Ich sagte, halte still einen Moment. Ich sagte, was sagte sie? Sie sagt, was sind diese Dinge? Es waren Lichter. Und der Übersetzer, sie war nah genug. Ihre Mutter hörte die Stimme und der Rest von ihnen. Sie schaute auf, fing an laut zu weinen. Und ihre Mutter so aufgeregt. Und der Einfluss übernahm das ganze Gebäude. Die ganze Sache war unter dem himmlischen Einfluss. Der Teufel nahm Reiß aus. Es war der Einfluss. Ihre Mutter fing an zu schreien und lief so schnell sie konnte. Und ihre Schuhe flogen hinter ihr her. Sie eilte zur Plattform, warf die Arme um das Kind. Und das Kind sagte, bist du meine Mutter? Zum ersten Mal hat sie sie gesehen. Oh Mutter, du bist so schön. Du bist so schön, Mutter. Am nächsten Morgen, der allmächtige Gott durch seine unendliche Kraft, als die deutsche Gemeinde kam und sagte, wir können nicht verstehen deine Theologie und Glauben. Und das, was du aus, wir können das nicht verstehen. Wir glauben, wir können verstehen und glauben, deine Theologie und deine Lehre der Bibel ist wunderbar, aber das mit diesem Licht der Engel, das können wir nicht verstehen. Und sie hatten ein Frühstück dort mit 600 Predigern und sie haben eine große deutsche Kamera dort gehabt und der Heilige Geist in der Feuersäule kam herab und es wurde dann aufgenommen durch deutsche Kameras dreimal an dem Morgen. Und was gab es? Die Atmosphäre veränderte sich. Das stimmt. Ich wünschte, ich hätte daran gedacht und es mitgebracht. War es dort im Magazin der Christengeschäftsleute vor ein paar Monaten, seht ihr Atmosphäre. Männer und Frauen sollten unter dieser Atmosphäre leben. Kommt nicht von dieser Atmosphäre hervor in die normale Einfluss der Welt, sondern bleibt unter der Atmosphäre des Herrn Jesus. Sollen wir unsere Häupter beugen, einen Moment, während wir in seiner Gegenwart sind. Jeder Mann und jede Frau mit dem Haupt gebeugt, Jungen oder Mädchen. Dreht diesen kleinen Hebel um, der dort über den Gehirnzellen sitzt. Geht an allen Begründungen, Menschenbegründungen vorbei. Raus aus euren Ohren wie in Unsinn. Öffnet dieses kleine Ventil in das Herz des Menschen zu eurer Seele. Es wird nicht begründen wollen, es wird glauben. Es wird nicht sagen, Gottes Wort ist richtig und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Ich bin so dankbar, an diesem Morgen euch zu bringen in eure Gegenwart, nicht einen historischen Mose, nicht einen historischen Elia, nicht einen historischen Gott, aber einen auferstandenen Gott. Einer, der starb zum einzigen Zweck, dass er Fleisch wurde. Gott selbst wurde Fleisch und nahm unsere Sünden hinweg und machte es möglich, dass sein Geist auf menschliches Herz kommen konnte. Der historische Gott ist heute mit uns in der Gegenwart des Herrn Jesus. Wenn ihr eine Not habt, spricht zu ihm, während wir beten. Großer Jehova Gott, der vor uns lebte, bevor es eine Ewigkeit gab. Du warst ohne Vater und ohne Mutter, ohne Anfang der Tage und ohne Ende von Jahren. Und wenn ich lese auf den Seiten dieses heiligen Buches die Dinge, die du tatst, und ich habe das Vorrecht, in diesem dunklen Zeitalter zu leben, am Ende der Welt, und sehe, wie du wiederum auf den Plan trittst. Kein Raten, keine menschengemachte Theologie, keine kalte Atmosphäre, nur der Gemeinde beitreten, ein Papier zu unterschreiben, aber lebend in der Shekinah-Herrlichkeit und dem Einfluss des auferstandenen Jesus, bestätigend und erfüllend sein Wort und lässt es geschehen, alles, was er sagte. Gnädiger Vater, ich bringe dir diese Menge heute, dass du in deiner großen Freundlichkeit in dieser Stunde für diese Menge das tun wirst, was sie bedürfen. Rette jeden Sünder, bringe zurück zu Buße den Zurückgefallenen, heile die Kranken, gib Erfahrung denen, die dich benötigen, in dieser Art der Erfahrung. Während ich diese Menge bitte, Vater, auf dich zu warten, möge dein Geist durch die Menge fegen und gib ihnen einem jeden Einzigen, was sie benötigen. Und während wir hier eingeschlossen bleiben mit ihm, der von den Toten, der von Toten auferstanden ist, bitten wir Gott, den Vater im Namen Jesus, seines Sohnes, der sagte, wenn er den Vater etwas bitte, in deinem Namen werde ich es tun. Und das ist kein Mythos. Und dies ist auch nicht zur Herrlichkeit eines Menschen, dies ist zu deiner Ehre. Und du hast diese kleine, mögest du kleine Mägde und Jungen aufrichten, jungen Mädchen dieser Gemeinschaft, die den Kranken und Geplagten sagen, es gibt einen Balsam in Gilead. Gewähre es, Vater, um Jesu Willen, während ihr die Häupter gebeugt habt, wenn ihr krank seid, schaut jetzt auf ihn um eurer Heilung willen. Wenn ihr Errettung braucht, schaut auf ihn um eurer Heilung willen, während wir eingeschlossen bleiben mit Gott. Ich frage mich, ob der Pastor uns führt im Gebet.